Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Die Welt der Geheimdienste in einer globalisierten und digitalisierten Welt. Das ist unser Thema heute Vormittag mit Erich Schmidt-Ehnbohm. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Sie sind ein Mann, der sich seit vielen Jahren und Jahrzehnten mit der Welt der Geheimdienste beschäftigt und sind auch nicht zum ersten Mal heute unser Gesprächspartner. Wer ist denn aktuell gerade der beste Geheimdienst?
Das kommt auf den Sektor an. Also auf dem Sektor der technischen Aufklärung sicherlich immer noch die National Security Agency wegen der gigantischen personellen und finanziellen Kapazitäten und wegen des großen technischen Vorsprungs, die haben. Aha. Auf dem operativen Sektor weltweit wohl immer noch die Briten, sektoral im arabischen Raum sicherlich die Israelis.
Warum sind die Briten so gut?
Die Briten haben eine ausgesprochen lange Tradition, was Human Intelligence, also den Einsatz von Agenten oder auch schmutzige Operationen betrifft. Ja. Und die kultivieren das und es gelingt ihnen auch immer, wesentliche Teile der gesellschaftlichen und akademischen Elite für den Nachrichtendienst zu begeistern.
Das ist das Problem anderer Länder und anderer Dienste, dass da die Akzeptanz nicht so hoch ist?
Also wir hatten immer in den Staaten des Warschauer Vertrages und heute noch in der Russischen Föderation die Möglichkeit des Staates, auf die Spitzenkader zuzugreifen. Das merkt man auch an der Qualität. Das merkt man auch in so Staaten wie Israel oder in arabischen Staaten. Aber in westlichen europäischen Gesellschaften stehen natürlich Nachrichtendienste in Konkurrenz zu Wirtschaftsunternehmen, Technikunternehmen. Was soll einen Top-Informatiker bewegen, zum Bundesnachrichtendienst zu gehen, auf eine Stelle, bei der er wie ein Studienrat bezahlt wird, wenn er vergleichsweise die Gehaltsdimensionen in der IT-Industrie sieht.
Wenn Sie den Bundesnachrichtendienst ansprechen, wie und wo würden Sie den im internationalen Vergleich positionieren?
Seit einigen Jahren durchaus im Mittelfeld, weil es nachhaltige Verbesserungen gegeben hat. Einmal auch auf dem Sektor der Fernmelde elektronischen Aufklärung. Das war schon immer eine starke Säule des BND. Aber seit 5-6 Jahren, ich denke insbesondere unter Gerhard Schindler, hat sich auch im operativen Bereich etwas getan. Wenn ich mir zum Beispiel dieses Feld Afghanistan anschaue, ja, wo der Bundesnachrichtendienst die Einsatzunterstützung der Bundeswehr leisten soll, dann gab es dann 1990, 91, als es begann, nur Desaster. Und inzwischen ist der Bundesnachrichtendienst in Afghanistan so gut aufgestellt, dass er eine Vielzahl von Anschlägen auf die Bundeswehr verhindern konnte.
Dieser Schindler, den Sie gerade angesprochen haben, hat am Wochenende der Süddeutschen Zeitung ein großes Interview gegeben und gesagt, es besteht nach wie vor eine extreme Abhängigkeit des BND von den amerikanischen Diensten. Sehen Sie das auch so?
Das gilt sowohl für den Bereich der technischen Aufklärung, wo man auf amerikanische Kooperation im technischen Bereich, im Austausch von Programmen, Software und dergleichen angewiesen ist. Und da muss man auch sehen, dass der BND immer versucht, mit den Amerikanern Schritt zu halten, alle amerikanischen Wünsche zu erfüllen. Das hat der NSA-Untersuchungsausschuss ja sehr, sehr deutlich gezeigt, dass man entgegen allen rechtlichen Vorgaben den Amerikanern zu Diensten ist, weil man von den Amerikanern profitiert. Und auf dem Sektor Human Intelligence ist es natürlich so, dass man in keinem Land dieser Erde operieren kann, ohne die Rückendeckung der Central Intelligence Agency.
Der Journalist und Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Ehnbohm ist heute Vormittag unser Gast. Ein Mann mit folgender Vita, 12 Jahre Bundeswehr. Dann sind Sie rausgegangen als Offizier.
Also ich habe schon in der Bundeswehrzeit die Friedensbewegung in der Bundeswehr, Darmstädter Signal, mitbegründet. Und über diesen Weg bin ich dann 1985 ins Forschungsinstitut für Friedenspolitik nach Starnberg gekommen. Ja. Und nach 5-jähriger Amtszeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter da habe ich es dann im März 1990 übernommen.
Und Sie haben dann zwischenzeitlich konsequenterweise auch den Kriegsdienst verweigert.
Wir haben zur Wendezeit 1988 ein Projekt gehabt, zusammen mit DDR-Wissenschaftlern. Und das untersuchte, wie verwundbar sind eigentlich Zivilgesellschaften in einem konventionellen Krieg. Ja. Angesichts von 50.000 Chemiefabriken in der Bundesrepublik Deutschland, kerntechnischen Anlagen, hätte ein ganz normaler, nicht atomarer Krieg schon dieselben verheerenden Auswirkungen gehabt wie ein Krieg mit Massenvernichtungsmitteln. Und diese Studie, die ich damals geschrieben habe, habe ich zur Begründung meines KdV-Antrages gemacht. Und der ging dann ohne jede Anhörung sofort durch.
Ja, aber das war, glaube ich, bei all allen Offizieren, die damals verweigert haben, so. Also da wollte man keine großen Diskussionen haben, ob das Sinn macht oder nicht.
Nicht über dieses Phänomen.
Okay. Sie beschäftigen sich nun seit vielen Jahren mit den Geheimdiensten, speziell auch quasi bayerisch gesprochen vor der Haustür mit Pullach, dem Bundesnachrichtendienst, haben Anfang der 90er Jahre ein Buch über den BND veröffentlicht. Mit welchen persönlichen Konsequenzen für Sie?
Nachdem der BND das Buch analysiert hatte, kam er zu der Auffassung, dass ich über mindestens 10 Innenquellen im Bundesnachrichtendienst verfügen müsste. Und da hat der damalige BND-Präsident Konrad Porzner entschieden, dass ich observiert werden soll.
Okay.
Die Observation lief mit bis zu 15 Observanten, die mich, mein Büro, meine Sekretärin, sämtliche Besucher über Monate hinweg in einem Zeitraum von 2 Jahren ständig observiert haben. Auf Dienstreisen, privat, mein Papiermüll wurde abgefahren, vom BND analysiert. Und ich habe erst Jahre später davon erfahren.
Und Sie haben von dieser großflächigen Beobachtung nichts mitbekommen?
Darum waren es ja bis zu 15 Observanten, damit ich mir kein Gesicht einprägen konnte.
Aha.
Das heißt, ein Observant ging in die Cafeteria des Krankenhauses, machte da 4 Stunden Pause, dann wurde er auf meine Sekretärin angesetzt, anschließend wieder auf mich. Das erklärt diesen großen Personalaufwand, dass man das nicht merkt. Und dann war es noch das spezielle Observationskommando des BND, das normalerweise auf untreue BND-Mitarbeiter angesetzt wird. Also BND-Mitarbeiter, die eigentlich erkennen müssten, wenn sie observiert werden.
Also das war schon sehr professionell durchgezogen über diesen Zeitraum.
Es war außerordentlich professionell, es war außerordentlich kostenträchtig und es war, wie der Bundestag festgestellt hat, außerordentlich rechtswidrig.
Und es war vermutlich auch außerordentlich teuer.
Mehrere hunderttausend D-Mark. Der Bundesrechnungshof hat mal in die Debatte geworfen, ob man nicht die Verantwortlichen im Bundesnachrichtendienst, die das ja illegal angeordnet haben, dafür zur Kasse bitten müsste. Aber natürlich traut sich keiner in der Bundesrepublik, einen ehemaligen BND-Präsidenten in dieser Weise zu belangen, weil das natürlich die Risikobereitschaft seiner Nachfolger ein wenig einschränkt.
Hat sich denn dieser außerordentlich hohe Aufwand des BND Ihre Person betreffend gelohnt für den BND?
Eben nicht. Ich hatte in dieser Zeit neue Kontakte. Das sind BND-Leute an mich herangetreten im Supermarkt. Die haben dann seltsame Verhaltensrichtlinien diktiert. Kein Telefon, nicht bei mir treffen, nicht bei dir im Büro. Wir treffen uns in einer Gastwirtschaft am Sonntag um 10 Uhr. Du fährst durchs Weilheimer Moos, du schaust in den Rückspiegel. Erst wenn kein Auto da ist, dann reden wir miteinander. Ich habe damals gedacht, die Herren haben Verfolgungswahn. Habe mich aber an die Spielregeln gehalten. Und so hat der BND meine Informanten nie zu sehen gekommen.
Das sehr spezielle Verhältnis des BND und den Journalisten damals. Ergebnis war dann ganz zum Schluss, dass der Präsident des BND, des Bundesnachrichtendienstes, sich bei Ihnen entschuldigt hat.
Das musste er wohl angesichts der großen Presseresonanz, die die Veröffentlichung meiner Observation dann nach sich gezogen hatte.
Waren Sie eigentlich damals ein Einzelfall, ein spektakulärer Einzelfall, oder gab es noch mehr Journalisten in diesen 80er, 90er Jahren, die der BND im Visier hatte?
Es gab noch einige andere, aber ich hatte so eine Funktion wie eine Spinne im Netz. Das heißt, die ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mich angelaufen haben, die hat der BND dann in zweiter Folge ins Visier genommen.
Mit welchem Ergebnis?
Ja, in der Regel ging es aus wie das Hornberger Schießen. Die wussten genau, da kommt ein Redakteur von Monitor, der spricht mit dem Schmidt-Inbohm, was wir da wohl gemacht haben. Ja. 5 Tage später war die Sendung, dann wussten sie es. Also was daran nachrichtendienstliche Arbeit sein soll, ist mir immer ein Rätsel geblieben.
Ja, überschaubar kreativ. Gab es eigentlich auch andersrum den Fall, dass Journalisten sich mit dem Bundesnachrichtendienst eingelassen haben, auch in der Erwartung, dass da ein bisschen Kohle rüberkommt?
Also der UHK-Professor Just Dülfer hat gerade ein Buch veröffentlicht über den BND in der Krise der 60er Jahre und hat sehr genau nachgezeichnet, wie diese Mechanismen der BND-Pressearbeit liefen. Da gab es die sogenannten Pressesonderverbindungen, an erster Stelle so jemand wie Marion Gräfin-Dönhoff.
Die Zeitjournalistin?
Die Zeitherausgeberin, die berühmte. Da gab es dann immer so ein Duo Udes, das heißt, sie wurde eingeladen zum Bundesnachrichtendienst, bekam exklusive Informationen und hat dafür den Dienst über den grünen Klee gelobt. Dieses System fanden wir auch noch in den 70er, 80er Jahren. Und davon trennen muss man den Einsatz von Journalisten als Agenten im Ausland. So ein Fall wie Wilhelm Dietl, der im arabischen Raum als Redakteur herumreiste, aber zeitgleich von den Bundesnachrichtendienst Spionageaufträge
erledigt hat. Der viel Geld bekommen hat, aber hinterher, glaube ich, immer gesagt hat, es seien nur Spesen gewesen.
Also er hat sich immer dagegen gewehrt, dass alles, was ihm da bezahlt worden sei, Agentenlohn war, sondern ein erheblicher Teil waren natürlich Spesen. Die Frage ist natürlich, ob er diese Spesen dann bei den Medien, für die er gearbeitet hat, auch nochmal doppelt abgerechnet hat.
Also Fokus beispielsweise.
Ja. Aber wie gesagt, das hat sich in der Medienarbeit des BND in den letzten Jahren deutlich verbessert. Das hatte sich unter Gerhard Schindler massiv verbessert. Für den SWR habe ich einen Film beraten vor 2 Jahren, Schattenwelt BND.
Ja.
Da war der Bundesnachrichtendienst extrem kooperationsbereit. Es gab sogar eine Dreherlaubnis im kurdischen Gebiet bei einem BND-Residenten. Bei dem neuen Präsidenten weiß man noch nicht so recht, ob er diesen Kurs fortsetzt oder ob es wieder einen Rückfall in die alten Zeiten gibt.
Wenn wir trotzdem noch mal kurz in die Vergangenheit gehen, hat denn Frau Dönhoff oder auch jemand wie Henry Nannen, Stern-Chefredakteur, später Stern-Herausgeber, haben die Geld bekommen vom BND für ihre Kooperation?
Also für Frau Dönhoff ist es nachweisbar, dass sie Reisespesen bekommen hat. Sie hat ja weltweit Reisen unternommen und da hat der BND dann Spesen getragen. Bei Henry Nannen dürfte es nur so auf der Ebene Do und Des gewesen sein. Das heißt, der Stern gibt dem Dienst Informationen, der Dienst gibt dem Stern Informationen, und zwar solche, die er gern in der Öffentlichkeit gedruckt sehen will.
Weil wir vorhin über die Kooperation zwischen dem Bundesnachrichtendienst und einigen ausgewählten Journalisten gesprochen haben. Gibt es das heute noch? Was denken Sie?
Ich denke, dass der Bundesnachrichtendienst im operativen Auslandseinsatz immer noch Journalisten anspricht, weil Korrespondenten in aller Welt vieles in Erfahrung bringen, was andere Agenten schwerlich zu wissen kriegen. Das ist immer ein klassisches nachrichtendienstliches Mittel. Da steht der BND nicht allein, sondern die Briten, die Franzosen, die Russen, alle bedienen sich der Medienwelt als Zuträger.
Da kann man dann als angesprochener Journalist und Korrespondent Ja sagen oder Nein.
Also ich habe das vielfach mit Klaus Bettnerz diskutiert. Als der als WDR-Korrespondent nach Warschau gehen sollte, da kamen zu seiner Nachbarin schon mal Herren in Schlapphüten und in grauen Mänteln, um sich nach ihm zu erkundigen. Dann kriegte er das freundliche Angebot, in Warschau doch auch für Pullach zu arbeiten. Er hat es abgelehnt. Und als er dann nach Moskau ging, gab es einen erneuten Anlauf des BND, der ebenso erfolglos verlaufen ist.
Apropos Schlapphüte, die bizarre Welt der Schlapphüte, das hat sich schon dramatisch verändert in diesen globalisierten und digitalisierten Zeiten. Wenn wir uns den BND, den Bundesnachrichtendienst 2018 angucken, was sind die Hauptprobleme dieses Dienstes?
Der Dienst ist immer noch ein Dienst im Umbruch. Wir haben ja seit Konrad Porzner einen sogenannten Reformpräsidenten nach dem anderen. Ich denke, dass erst in den letzten Jahren einige Reformen gegriffen haben. Und es gibt, wenn Sie die Studien aus den 50er, 60er, 70er Jahren sehen, sowas wie Erbsünden des Bundesnachrichtendienst.
Zum Beispiel?
Eine Erbsünde ist die große Rolle, die die Abteilung Sicherheit spielt. Vor der haben immer noch ausgesprochen viele BND-Mitarbeiterinnen und BND-Mitarbeiter Angst, weil die für die Karriere steuernd sind. Das heißt, man traut sich auch nicht besonders risikoreiche Operationen zu fahren. Wenn die dann scheitern, dann wird man wieder von der Sicherheit eingefangen. Das zweite ist die Säule der Verwaltung. Auch die greift ganz massiv in die nachrichtendienstliche Tätigkeit ein. Wir haben das erlebt von BND-Leuten, die gesagt haben, ja, wir mussten 1991, 92 unsere Materialien, die wir in der DDR erbeutet haben, den Amerikanern oder Briten zur Verfügung stellen, weil nur die konnten innerhalb von 2 Tagen das Geld locker machen. In Pullach anfragen, hieß 2 Wochen warten. Also das sind die beiden Erbsünden, die alle BND-Präsidenten versuchen müssen einzuhegen. Die Sicherheitsabteilung und die Verwaltung. Und da muss man mutiger werden, zum Beispiel im Bereich der Gegenspionage.
Um nochmal in die Aktualität zu gehen, welcher ausländische Geheimdienst, der amerikanische oder der russische, macht dem BND mehr Probleme?
Also der amerikanische Nachrichtendienst kontrolliert immer noch den Bundesnachrichtendienst. Der macht ihm keine Probleme, sondern er stellt gewisse Erwartungen an den Dienst und der Dienst bemüht sich, diese Erwartungen zu erfüllen. Auch wenn es innerhalb des Dienstes durchaus einen ausgeprägten Anti-Amerikanismus wegen dieser Erwartungshaltung der Cowboys gibt. Die großen Probleme machen natürlich feindliche Dienste. Das ist überwiegend der Dienst der Russischen Föderation auf der ganzen Schiene der Spionage mit menschlichen Quellen, der Propagandakriege, der Cyberattacken und dergleichen.
Der Giftanschlag in London auf den russischen Ex-Spion Skripal und seine Tochter. Wie schätzen Sie das ein? Am Anfang hieß es, sehr schnell hieß es, das waren die Russen. Sofort wurden europaweit letztlich Sanktionen verordnet. Inzwischen gibt es, glaube ich, ein paar Fragezeichen mehr als am Anfang.
Aus britischer Sicht waren die Russen der logische Täter, weil es zuvor den Fall Litvinenko gab, ein Überläufer, den die Russen definitiv über Plutonium umgebracht haben.
Vor zehn Jahren etwa.
Man muss dazu wissen, dass London so ein Sammelpunkt von Überläufern aus den russischen Diensten ist. Nicht nur Oligarchen gehen nach London, sondern auch viele Nachrichtendienste. Putin hat vielfach gesagt, solche Verräter müssen bestraft werden. Also damit hatte man einen gewissen Grundverdacht. Schaut man sich aber diesen Nervenkampfstoff Novichok an, der ja angeblich an der Türklinke gefunden worden ist, dann hätte der innerhalb von 5 Sekunden tödlich wirken müssen, während Herr Skripal nach dem Berühren der Türklinke mit seiner Tochter noch essen gehen konnte, bevor er zusammenbrach. Es gibt also ausgesprochen viele Fragezeichen und mich wundert nur, dass die anderen Europäer dem britischen Vorpreschen so schnell gefolgt sind. Bei Theresa May war das verständlich, auch um abzulenken von den zahlreichen innenpolitischen Problemen, den Brexit-Problemen. Aber dass auch Frau Merkel auf diesen Zug aufgesprungen ist, das halte ich für sehr fragwürdig.
Und bei Novichok, das war ja eine Begründung, hieß es immer, kann nur aus russischer oder sowjetischer Produktion stammen. Inzwischen ist klar, das wird und wurde auch woanders produziert.
In der Produktion, in der Forschung für Novichok, den er dann ausgeschleust hat in die Vereinigten Staaten. Der hat eine Probe mitgebracht, das wurde in Schweden analysiert. Und das Ergebnis der Analyse hat der Bundesnachrichtendienst zahllosen Partnerdiensten, darunter den Briten und Amerikanern, mitgeteilt, sodass eigentlich eine Vielzahl von Staaten das Zeug kochen können.
Andere Geschichte, eine Katastrophe letztlich auch weit größeren Ausmaßes, der Abschuss der MH17 über der Ostukraine 2014 mit knapp 300 Toten. Ein holländischer Untersuchungsbericht ist jetzt in der vergangenen Woche zu dem Ergebnis gekommen, es waren eindeutig die Russen. Glauben Sie das auch?
Doch, das würde ich deutlich unterstreichen, weil die Niederländer sehr, sehr professionell und trotz der eigenen Betroffenheit hochgradig neutral untersucht haben. Das ist eindeutig in meinen Augen ein russisches Verbrechen.
Wobei die Russen bis heute klar dementieren und sagen, wir haben damit überhaupt gar nichts zu tun.
Nun muss man den Dementis aus dem Kreml nicht immer Glauben schenken. Die dementieren ihre Cyberattacken, obwohl sie durchführen. Sie dementieren, dass sie ja mit operativen Kräften in der Ostukraine unterwegs sind. Sie dementieren, dass sie da in Waffen und Munition liefern. Also Putins Dementis kann man nicht trauen.
Und sie haben, das muss man natürlich bei dieser Gelegenheit auch mal betonen, eine außerordentlich gut funktionierende Propagandamaschinerie, die sie bei Bedarf überall anwerfen können.
Also das ganze System Putin ruht auf 3 Säulen. Die wichtigste Säule ist immer noch die nachrichtendienstliche Säule. 50% seines gesamten Führungspersonals stammen aus dem Nationalen Sicherheitsrat. Die zweite Säule sind die Oligarchen, also die Putin nahestehenden Großverdiener, das ganze korrupte System. Und die dritte Säule, das war der erste Schritt Putins zur Festigung seiner Macht, sich nämlich die gesamte Medienlandschaft in der Russischen Föderation untertan zu machen. Also es gibt in Russland so gut wie keine unabhängigen Fernsehsender mehr. Und dann werden anschließend auch diese Instrumente für die operative Außenpolitik eingesetzt. Das heißt bei Radio- und Fernsehsendern, die auch auf Deutsch berichten.
Also in Amerika gibt es noch ein paar unabhängige Medien, sehr zum Verdruss des amtierenden Präsidenten. Dort kann es sein, Herr Schmidt-Ehenbohm, dass diese amerikanischen Geheimdienste über ihren amtierenden Präsidenten mehr wissen als wir beide?
Das gilt sicherlich für das FBI. Da laufen ja noch die Ermittlungen, auch des Sonderermittlers. Und da werden sicherlich Informationen kommen über die Russland-Beziehungen von Trump selbst und einigen seiner Verwandten oder Ratgebern. Ich denke, dass die Dienste auch sehr viel wissen über seine Offshore-Finanzgeschäfte. Aha. Aber das werden sie kaum zum Gegenstand einer Veröffentlichung machen.
Warum
weil
nicht?
Weil das teilweise legal ist, teilweise in einer Grauzone. Und da werden sich die Dienste mit dem amtierenden Präsidenten nicht anlegen.
Sind diese Dienste denn nach wie vor auch sozusagen biografisch dem amerikanischen Präsidenten zur Loyalität verpflichtet? Oder gilt diese Loyalität so nicht mehr, nachdem Trump die Dienste querbeet, inklusive FBI, beschimpft und letztlich auch bedroht hat?
Also er hat sie im Wahlkampf als Teil des Establishments angegriffen. Angekündigt, er würde die CIA und ihren großen außenpolitischen Einfluss nachhaltig beschneiden. Er hat der NSA noch mehr Geld für die Fernmeldung elektronische Aufklärung gegeben. Er hat einen CIA-Chef zum Außenminister gemacht. Das ist also eine völlige Kehrtwende, denn die gegenwärtige amerikanische Außenpolitik wird wieder in erheblichem Maße vom amerikanischen Auslandsnachrichtendienst gesteuert. Also Trumps Frontlinie verläuft nur noch gegenüber dem FBI und da wird man sehen, was da rauskommt. Nach meiner Einschätzung reicht so ein Amtsenthebungsverfahren wohl nicht aus.
Wie schätzen Sie das mit diesen privaten Trump-Geschichten ein? Also es gibt diese ehemalige oder noch Porno-Queen, die nun sagt, dass sie mal mit Mr. Trump, und es gibt ja auch seit langem diese Spekulationen, dass in russischen Geheimdienstschubladen auch noch ein paar schöne Bilder und Filme sind.
Also diese inneramerikanische Affäre, die beschädigt ihn in den Augen seiner Anhänger so wenig wie diese sexistischen Sprüche im Wahlkampf. Was das russische Erpressungspotenzial betrifft, das mag es ja geben. Videos aus Moskau oder auch die Beobachtung von Trumps Auslandsgeschäften. Aber da muss man sich natürlich fragen, liegt es in Putins Interesse, Trump zu stürzen? Und das tut es nicht, weil Putin sieht, dass Trump die NATO spaltet, ein Keil zwischen Europa und die Vereinigten Staaten schiebt, und das ist in Putins Interesse. So einen Garanten für die Zerstörung der NATO wie Trump wird er nie wieder finden, also was sollte er für ein Interesse haben, dass ein neuer Mann ins Weiße Haus einzieht?
Mit anderen Worten, Trump wird in jedem Fall diese 4 Jahre Präsidentschaft durchstehen und möglicherweise auch nochmal antreten?
Sicherlich wird er nochmal antreten wollen. Ob seine eigene Partei das zulässt, ist die Frage. Ist die Frage, wer stattdessen für die Republikaner in den Ring steigen wird. Aber ich sehe nicht, dass Trump ein zweites Mal wiedergewählt wird.
Was treibt, Herr Schmidt-Ehenbohm, der türkische Geheimdienst auf deutschem Boden?
Also der türkische Geheimdienst ist nicht nur auf deutschem Boden im Ausland sehr viel aktiver geworden, sondern europaweit, in den zentralasiatischen Republiken, aber natürlich in der Bundesrepublik Deutschland angesichts der Menge von Türken in diesem Lande ist er ausgesprochen aktiv.
Was suchen die hier?
Die betreiben zum einen natürlich klassische Spionage. Wir haben 13 akkreditierte türkische Nachrichtendienste an den Konsulaten in der Botschaft. Wir rechnen aber mit mehreren 100 Agentenführern. Darunter sehr viele Unterquellen, die in türkischen Banken, Reisebüros und dergleichen sitzen. Traditionelles Aufklärungsziel war immer die Kurdenpartei, die PKK. Nach dem Pseudoputsch sind hinzugekommen alle Anhänger der Gülen-Bewegung. Und inzwischen richten sich die nachrichtendienstlichen Aktivitäten gegen jede Form von Opposition gegen Erdogan.
Warum haben Sie gerade den Ausdruck Pseudoputsch benutzt?
Alle westlichen Nachrichtendienste sind sich darüber im Klaren, dass dieser Putsch inszeniert war. Das heißt, der fand im Juli statt.
2016.
Der türkische Nachrichtendienst wusste bereits im März, was da laufen würde. Und man hat die Putschisten durch das Androhen einer neuen Säuberungswelle im Militär geradezu zum Putsch gedrängt, wusste, wann der kam, und hat natürlich alle Sicherheitsvorkehrungen für Erdogan selber getroffen. Und damit hatte Erdogan dann das Propagandainstrument, um die Gülen-Bewegung verantwortlich zu machen für diesen Putsch, was absolut absurd ist. Aber er verfolgt Gülen-Anhänger jetzt gerade im Ausland, weltweit, denn er fürchtet, dass da eine Auslandsopposition auf Dauer sich etablieren könnte, die seinen Machterhalt auf lange Zeit irgendwie in Frage stellen kann.
Und dieser Erdogan hat ja nach dem Putsch auch gesagt, dieser Putsch sei ein Geschenk Gottes gewesen.
Also es war ein Geschenk seiner Nachrichtendienste, nicht ein Geschenk Gottes. Und die Nachrichtendienste spielen unter Erdogan eine dramatisch viel größere Rolle als unter allen Vorgängern, lange vor dem Putsch. Weil als Erdogan an die Macht kam, da hatte der mit mehr als ein Drittel Soldaten, vor allem in Spitzenpositionen. Anschließend unter Erdogan nur noch 4% Militärs. Das heißt, er hat diesen Nachrichtendienst umgewandelt von einem Dienst des Militärs gegen das Militär, weil das Militär als Bewahrer des laizistischen Türkei immer sein großer Gegner war. Jetzt stattet er den Nachrichtendienst mit viel mehr Geld, viel mehr Personal aus, fusioniert ihn mit dem Nachrichtendienst der Gendarmerie. Also wir bekommen einen Nachrichtendienst eines totalitären Staates.
Wie weit gehen die Türken mit ihren Operationen auf deutschem Gebiet? Ich frage auch deshalb, weil vor ein paar Jahren es ja mal einen Mordanschlag gab auf 3 Aktivistinnen der PKK in Paris.
Das hat zu großen Verwerfungen geführt zwischen den französischen, deutschen und türkischen Nachrichtendiensten. Auch auf der diplomatischen Ebene hat es nachhaltig gekracht. Also wir haben ja auch erlebt, dass vor 2 Jahren im Dezember Aussperrversuche gegen Funktionäre der Kurden in Bremen stattfanden. Offensichtlich plant er mit solche Operationen, aber mehr zum Zwecke der Einschüchterung, als er tatsächlich sich trauen würde, Tötungsoperationen, Entführungen auf deutschem Boden vorzunehmen, weil das ist eine rote Linie. Wenn er die überschreitet, dann müsste Frau Merkel deutlicher als jetzt Kontra sagen.
Als Sie in den 80er Jahren damit angefangen haben, in die Welt der Geheimdienste einzutauchen, da war das alles wunderbar, überschaubar. Da gab es den herrlichen Kalten Krieg, da gab es die Welt der Schlapphüte, der Menschen mit dem hochgeschlagenen Mantelkragen. Und was haben wir jetzt? Globalisierung und Digitalisierung. Welche Auswirkungen hat das auf Ihr Geschäft?
Die ganze Weltlage ist unübersichtlicher geworden. Und die Nachrichtendienste spielen eine weit größere Rolle. Der britische Publizist Philip Knightley hat das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Spionage gekennzeichnet, aber das setzt sich im 21. Jahrhundert dramatisch viel intensiver fort, wegen der neuen technischen Möglichkeiten der Nachrichtendienste, die ja jede Form der Telekommunikation abgreifen können und das in großem Umfang auch tun. Wir wissen das von den amerikanischen Nachrichtendiensten, dank Herrn Snowden, aber man muss davon ausgehen, dass auch die russischen Nachrichtendienste das in großem Umfang global tun, die chinesischen Nachrichtendienste nicht nur im Inland, sondern auch sektoral, der Bundesnachrichtendienst mit bestimmten prioritären Zielsetzungen. Ja. Das heißt, die Nachrichtendienste erbeuten immer mehr Informationsmaterial und sie wollen nicht nur mehr die politische, militärische oder wirtschaftliche Situation aufklären, sondern es geht in zunehmendem Maße auch um gesamtgesellschaftliche Aufklärung, das heißt Messen von Meinungsströmungen und dergleichen. Und dazu braucht man das Eindringen in soziale Netzwerke.
Da hat beispielsweise, weil Sie das Land angesprochen haben, der chinesische Geheimdienst ein Interesse daran, in Erfahrung zu bringen, wie gesellschaftliche Strömungen in Deutschland verlaufen?
Natürlich. China ist im Augenblick dabei, eine große wirtschaftspolitische Offensive zu entfalten. Die neuen Seidenstraßen, die ja zum Beispiel in Duisburg, dem größten deutschen Inlandshafen, enden. Und natürlich will die chinesische Regierung wissen, wie die Stimmungslage in der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dieser chinesischen wirtschaftlichen Expansion ist. Denn wenn Sie im Augenblick in die Medien bei uns schauen, dann wird das ausgesprochen kritisch betrachtet, was die in Deutschland machen, vor allem aber, wie sie bestimmte osteuropäische Staaten in wirtschaftliche Abhängigkeit bringen. Und da braucht die chinesische Regierung ein Meinungsbild, um da entsprechend gegenzusteuern.
Wenn man sich jetzt diese ganzen unfassbaren Datenmengen anguckt und man geht von sich selbst aus und hat möglicherweise Ängste, dass mit seinen Daten Dinge passieren, die man nicht will. Kann man die einfache Rechnung aufmachen, je mehr Spuren ein Mensch im Netz oder wo auch immer hinterlässt, desto mehr Möglichkeiten gibt es, über ihn alles zu erfahren?
Also die Nachrichtendienste interessieren sich natürlich nicht für Otto-Normalverbraucher. Sie interessieren sich für alle Otto-Normalverbraucher zusammen, das heißt, sie anonymisieren Datenströme, um gesellschaftliche Entwicklung zu erkennen, bei der CIA in den 90er Jahren noch mit so absonderlichen Ideen wie, es gibt einen Pauperismus auch in der Bundesrepublik Deutschland, die Wirtschaft geht runter, dann wird alles radikalisiert und dann müssen wir vorsichtshalber mal messen aus Stuttgart. Die Gefahr für den Einzelnen besteht weit mehr über kommerzielle Unternehmungen, ja, also Google und dergleichen, die Datensammlungen machen, weil die ganz gezielt auf den Menschen zugeschnitten dann agieren. Nachrichtendienste interessieren sich nur für herausgehobene Persönlichkeiten.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
Eins gehört.